Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich stelle mich gleich kurz vor, wenn ich mit der Technik klarkomme. Ich bin Harald Scherer. Ich bin einer der Pastoren vom Christlichen Zentrum in Reutlingen und freue mich immer wieder mal hier nach Sonnenwil zu kommen, zu euch auf die schöne Alp. Und so auch heute habe ich meine Frau mitgebracht. Ihr werdet sie auf der Folie vielleicht das eine oder andere Mal noch sehen. Sie eignet sich nicht nur als Fotomotiv, aber auch. Schön, dass wir hier sind. Vielen Dank. Und ich möchte gleich einsteigen. Unser Thema heute lautet tief verwurzelt. Ihr wisst vielleicht noch, im vorigen Jahr war es ein sehr, sehr trockenes Jahr. Also es war eine lange Zeit, wo wenig Niederschlag war, bis in den Herbst hinein war es sehr, sehr dürr und trocken und es hatte Folgen für die Natur. Also das hatte nicht nur direkte Folgen für Mensch und Wälder und was weiß ich, aber die Wälder haben gelitten. Es war eine große Dürre und selbst Bäume leiden, wenn es lange nicht regnet. Die Bauern reden dann vom Grundwasserspiegel, der fällt und nicht mehr steigt, keine Ahnung. Und doch gibt es Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Arten von Bäumen. Und ein Stück weit möchte ich heute Morgen einfach so als Einleitung uns da ein bisschen mit hineinnehmen. Die Baumkundler und die Naturliebhaber, die wissen das, die kennen sich aus. Meine Frau und ich waren vor einigen Jahren auf einer besonderen Reise in den USA und waren unter anderem in einem Nationalpark, dem Sequoia Nationalpark. Das Kennzeichen dieses Nationalparks sind die hohen Bäume, diese Mammutbäume. Die gehören zu den höchsten Bäumen der Erde und die haben Höhen teilweise bis zu 90 Meter und Stammdurchmesser bis zu 15, 16 Meter. Also sind wirkliche, wirkliche Riesen. Also richtig, richtig große Bäume. Sie zählen zu den größten Bäumen dieser Welt und wir waren wirklich tief beeindruckt. Es war schon sehr, sehr, sehr schön, das anzusehen. Trotz alledem sind die Bäume sanft. Also die Rinde ist sehr weich. Es duftet so angenehm und der Boden rumherum ist ganz locker. Also wir waren wirklich beeindruckt. Es sind so richtige sanfte Riesen. Das Besondere an den Bäumen ist neben der Größe aber, dass sie nicht nur sehr hoch wachsen, sondern dass sie zu den flachwurzelnden Bäumen gehören. Also ein Baum, der selbst vielleicht 60, 70 Meter hoch ist, wächst maximal 1, 2, vielleicht 2,50 tief in die Erde. Die Wurzeln sind sehr flach, also die breiten sich bis zu einem Radius von 20, 30 Metern aus, aber nicht tief. Das hat zur Folge, dass wenn Wind und Unwetter an die Bäume rankommt, dass sie dann manchmal, wie man hier sieht, leicht umstürzen können. Also man wundert sich, die Bäume so hoch und so riesig und so ausladend und doch sind sie nicht stark im Boden verwurzelt. Typische Vertreter von sogenannten Flachwurzeln sind bei uns zum Beispiel der Ahorn, die Birken, die Eibe und die Zypresse oder auch die weit verbreitete Fichte. Also ein Fichtenwald, weiß man, der ist gegen Wind und Sturm nicht besonders gewappnet. Diese Flachwurzeln, die nehmen ihre Nährstoffe aus den oberen Schichten des Bodens auf. Also die haben die Fähigkeit, sehr weit zu reichen und können das oberflächliche Nährstoffgehalt, das die Erde bietet, aufnehmen. Wenn es dann wenig regnet, und die Erde trocken wird, dann hat es die Folge, dass sie nicht hinkommen in die Tiefe. Dann gibt es das Gegenteil der Flachwurzler. Es gibt sogenannte Pfahlwurzler. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört? Es sind, wie der Name schon sagt, Pflanzen, die ihre Wurzel sehr tief, sehr direkt, sehr gerade nach unten ausbauen. Typische Vertreter bei uns sind zum Beispiel Eichen, so eine deutsche Eiche, oder Kastanien, Linden oder auch Kiefern. Die Eiche, die hat meistens annähernd so tiefe Wurzeln, so hoch der Baum über der Erde ist. Also wenn man eine deutsche Eiche anschaut, die vielleicht 20, 30 Meter hoch ist, dann kann man dann vorausgehen, dass die Wurzeln ebenso 20, 30 Meter tief in die Erde reichen. Also einer Eiche ist es relativ egal, wenn der Sommer trocken ist. Die Wurzeln reichen bis tief hinunter ins Grundwasser, bis dahin, wo die Nährstoffe immer noch vorhanden sind. Trockenheit können einer richtig deutschen Eiche kaum was anhaben. Fallwurzler sind krisensicher. Sie sind nicht so leicht hin und her und die fallen auch nicht gleich um, wenn es mal dicke hergeht. Nun ist die Frage, warum betreiben wir es heute am Sonntagmorgen so ausführliche Baum- und Wurzelkunde, und ich möchte versuchen, die Kurve zu kriegen. Viele Christen, ich denke eigentlich wir alle, wünschen uns doch, dass wir in unserem Glauben tief gewurzelt sind. Dass wir ein Fundament haben, das nicht so schnell in Erschütterung gerät. Wir möchten doch dann anderen Menschen irgendwo auch einen Halt geben können, stabil sein und klar stehen, was für uns wichtig ist, oder? Also ich wünsche mir das unbedingt. Amen. Genau, ich nehme es euch einfach ab. Ich möchte lesen eine Stelle aus Kolosser. Kolosser 2, mal der Vers 7. Da heißt es, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Hier heißt es, dass wir wirklich diesen Ansporn haben dürfen und sagen, wir möchten fest verwurzelt sein, wie ein Baum, der in die Tiefe seine Wurzeln ausstreckt. Er, der Herr, soll unser Fundament sein. Und in Zeiten, wo es gut und einfach sich vor sich hin leben lässt, bejahen wir das alle. Ist gar kein Problem. Aber an welchen Zeiten wird denn das Fundament sichtbar? An welchen Stellen erkennen wir, ob unsere Wurzeln tief sind oder nicht? Ganz einfach, wenn der Sturm an unserem Haus rüttelt, wenn der Wind über den Wald fegt, dann wird sichtbar, ob die Wurzeln tief sind oder nicht. Wir sehen ab und zu mal Bilder von Unwettern im Fernsehen, von irgendwelchen Gebäuden, von irgendwelchen Ortschaften, die vielleicht durch das Unwetter komplett fast platt gebügelt waren. Und das erinnert mich ein Stück weit auch in unserer USA-Reise haben wir zum Beispiel Las Vegas besucht. Vielleicht wart ihr auch schon mal in Las Vegas? In Las Vegas gibt es den Eiffelturm, den Campanile von Venedig und es gibt alles Mögliche. Es ist ein Superlativ. Der Turm von Venedig ist genauso hoch wie das Original in Venedig selber. Es ist unfassbar. Las Vegas ist eine Stadt mit Show und Glimmer und es ist nicht zu fassen. Das Interessante, was uns allerdings aufgefallen ist, viel von dem, was dort in glanzvoller Höhe aufgebaut ist, ist nicht besonders solide. Also wenn man über eine Brücke läuft und da mal hinklopft, was aussieht wie Stein, ist meistens nur irgendwelche Pappmaché oder billiges Holzimitat. Also es ist nicht besonders solide gebaut. Das erkennt man von außen nicht. Man erkennt das Fundament, man erkennt den Grundstein, worauf gebaut wurde, erkennt man nicht. Auch ein Haus. Jemand, der ein Haus kauft, wird selten erstmal das Haus ein paar Meter runtergraben, zum Schauen, ob das Fundament gut gesichert ist. Sondern wir vertrauen darauf, dass das ordentlich gebaut ist. Wir vertrauen den Handwerkern und den Bauplänen eines Hauses. Sichtbar wird es dann, wenn das Unwetter kommt, wenn die Katastrophe naht, wenn das Haus dem Sturm ausgesetzt ist und das Erdbeben vielleicht wackelt, dann wird man sehen, ob es stabil ist. Und wie ist das in unserem Glaubensleben? Wurde an deinem Glauben vielleicht auch mal gerüttelt in letzter Zeit? Gab es da auch den einen oder anderen Windstoß, den Sturm? Gibt es Anfragen? Gibt es da Zweifel? Oder gibt es dann diesen Halt, wo wir spüren, mein Fundament, meine Wurzel ist tief gewachsen. Sie hält mich, sie trägt mich, auch in Zeiten, wo Stürme sind. Und ich glaube schon, dass es ein ganz, ganz kleiner Gradmesser ist, wie wir mit unseren Nöten und mit Sorgen umgehen. Es gibt Menschen, wenn man ihnen begegnet, dann scheinen sie es immer besonders schwer zu haben. Kennt ihr solche Menschen auch, die immer jammern und erzählen, was alles Schlimmes ist? Und da möchte ich niemandem irgendwas absprechen. Und doch, glaube ich, ist es ein ganz, ganz kleiner Gradmesser, wie wir mit Nöten und Problemen umgehen. Ob wir laut aufschreien und sagen, oh, ist alles so schlimm und die anderen sind alles so furchtbar. Oder ob wir sagen, mein Fundament ist so tief in Christus gegründet, dass ich auch in Stürmen, in Zeiten der Not lerne, umzugehen. Und meist in schweren Zeiten, in Zeiten der Krankheit, in Zeiten der Herausforderung, in Zeiten der Not sehen wir, ob unsere Wurzeln tief sind. Und ich bin absolut kein Fan von Not und Herausforderung. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. In keinster Weise. Und wenn Krankheit kommt, dann schreie ich nicht ja, sondern dann schreie ich aua. Also es ist überhaupt nicht mein Naturell. Und doch im Nachhinein spüre ich, dass in diesen Zeiten meine Wurzeln ein kleines Stück tiefer gewachsen ist. Immer dann, wenn ich herausgefordert werde, dann spüre ich im Nachhinein, dass das Fundament sich gefestigt hat, dass ich neu Halt in meinem Glauben gefunden habe. Und ich befürchte, ich lerne nicht ohne einen gewissen Druck. Vielleicht ist es bei euch anders, aber in meinem Leben ist es leider so, dass wenn Druck aufkommt, wenn Not aufkommt, dann suche ich Gott und dann bin ich eifrig im Gebet und dann spüre ich, wie er zu mir steht. Jetzt könnte man ja sagen, eigentlich schade, ich bin nun mal in meinem Leben einfach so eine wackelige Zypresse oder so eine Fichte, die leicht umfällt. Was kann ich dafür, dass ich so geschaffen bin? Pech gehabt. Doch leider reicht es in unserem Glauben nicht aus. Wenn man die Bäume anschaut, dann gibt es Phänomene, die sehr überraschend sind. Wenn eine Eiche an einer Stelle wächst, wo ein steiniger Untergrund ist zum Beispiel, dann kann die Eiche ihre Wurzeln nicht tief ausbilden, sondern dann macht sie Umwege. Dann gibt es andere Wurzelgeflechte und die Eiche kann dennoch recht gut leben. Sie wird wahrscheinlich nie die Größe von 30, 40 Metern erreichen, aber sie macht ein anderes Wurzelgeflecht, damit sie überleben kann. Ich gehe noch ein Stück weiter. Megas weg. Kolosser 2, Vers 6. Der Vers 6 direkt vor dem 7., wo ich schon gelesen habe. Da heißt es, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Da steht sinngemäß, dass derjenige, der Christus angenommen hat, auch eine ganz konkrete gewisse Verpflichtung eingeht. Wir können nicht einfach weiterleben wie bisher und so tun, als ob nichts passiert wäre. An einer anderen Stelle heißt es, wo ziele ich hin? Epheser 4,1 heißt es, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Mir gefällt dieser Ausdruck, der Berufung würdig zu leben. Das ist ein bisschen eine ältere Sprache, aber hier drückt es genau das aus, was damit gemeint ist. Wir sind Berufene, ihr seid erwählte Kinder des Allerhöchsten, wisst ihr das? Ja, ihr strahlt auch ganz königlich heute Morgen. Ihr seid dazu angehalten, euch auch entsprechend zu verhalten. Ein Königskind kann nicht nur einfach tun, was es will. Ein Kind des Höchsten hat eine Verpflichtung angenommen. Und wir sehen an der Stelle, wir können nicht einfach sagen, ich bin halt mal so eine wackelige Zypresse. Nein, hier ist ein Anspruch mit verbunden. Und die Frage ist, wie verhält sich denn ein Königskind? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Mein Gedanke ist, so eine Prinzessin zum Beispiel, die trägt immer nur die allerschönsten Kleider, hat den Schrank voller Schuhe, hat 10 Bedienstete, die nur da sind, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, hat Hobbys vielleicht wie Reiten und chattet von einer Party zur nächsten, keine Ahnung. Und ein Prinz ist nur dazu da, um Golf zu spielen, um Tennis zu lernen, in Dubai seine Freunde zu besuchen, von Monaco mit dem Schiffchen rum, zu keine Ahnung, was ihr euch vorstellt. Wenn das unsere Vorstellung vom Königskind ist, dann finde ich diesen Vers aus Epheser 4, den nächsten, einfach ganz schön aussagekräftig. Da heißt es dann, also den ersten hatten wir, wir sollen unsere Berufung würdig leben, dann heißt es, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Also diese Vorstellung, wie ein Königskind zu leben hat, deckt sich in keinster Weise mit dem, was Gottes Wort sagt. Aus dem Aus mit der extravaganten Welt. Unsere Königsherrschaft würdig zu leben heißt, in Demut, Sanftmut und Geduld zu leben. Und das entspricht nun mal überhaupt nicht dem, was wir uns vorstellen. In unserer Welt muss man doch ein Stück weit für sich selber kämpfen. Jeder ist auf sich angewiesen, muss auch mal mit dem Ellenbogen notfalls sich Recht verschaffen, wenn ich nicht nach mir schaue, wer macht es denn sonst? Wenn ich nicht gucke, dass es irgendwie funktioniert, dann nutzen mich die anderen doch alle aus. Und ich möchte die drei Begriffe ein kleines bisschen mit uns beleuchten. Da ist der etwas ältere Begriff Demut. Da steckt Mut mit drin, aber es heißt eigentlich Demut, jemand, der demütig ist, hat eine Dienstgesinnung. Jemand Demütigem ist das Wohl des anderen wichtiger als das eigene Wohl. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht nicht darum, sich Recht zu verschaffen. Jemand, der demütig ist, hat diese Haltung zu sagen, dem anderen soll es besser gehen. Ich möchte verzichten, vielleicht auf meine eigenen Rechte. Und das ist schon eine Herausforderung. Das ist fast manchmal eine kleine Zumutung. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, waren sie einmal in einer Situation, dass die Jünger gefragt haben, wer denn wohl der Erste ist, wer denn wohl der Wichtige und der Größte unter ihnen ist, und haben eifrig diskutiert. Dabei haben sie sich tatsächlich dann in die Wolle bekommen und haben miteinander lauthals diskutiert, sodass Jesus das mitgekriegt hat. Und das ist ganz typisch, wenn man darüber diskutiert, dann gibt es immer Stress, dann gibt es immer Unmut, dann gibt es immer Dinge, die ungerecht sind. Und die Gemüter waren erhitzt, und am Abend hat Jesus dann gefragt, über was habt ihr euch denn so eifrig unterhalten? Und Jesus hat dann eine sehr gute Antwort gefunden. Er sagt, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Auch hier kommt es zum Ausdruck, was Demut bedeutet. Diese Dienstgesinnung. Ich möchte den anderen zuerst dienen. Ich möchte nicht recht haben. Sanftmut. Sanftmut ist eine Charaktereigenschaft. Ein Sanftmütiger neigt nicht schnell zum Zornausbruch. Jetzt sind wir hier ja alle sonntags schön beieinander, wo wir alle sehr, sehr wohl bewahrt und wohlerzogen sind und es gar kein Thema ist. Aber es gibt auch andere Situationen. Und ich glaube, es wäre falsch zu sagen, es gibt halt geduldige und sanftmütige Menschen und andere Menschen. Also ich glaube, es ist immer von einer Situation abhängig. Ein Mensch, der in einer Situation ruhig bleiben kann und entspannt bleiben kann, wird an einer anderen Situation von 0 auf 100 aus der Haut fahren können. Ich glaube, es hängt immer von der Situation ab. Es gibt nicht diesen pauschalen, sanftmütigen Menschen, der über allem, vielleicht Gott ist es so, aber bei uns Menschen ist es nicht so. Sanftmut, habe ich eine sehr schöne Definition gefunden von einem Philosophen, der Otto Friedrich von Bollnow. Wer kennt den? Ich auch nicht. Da heißt es, die Sanftmut steht im Gegensatz zur Gewaltsamkeit. Sanft ist er, der Mensch, wenn er sich nicht vom Zorn hinreißen lässt, ohne vermeidbare Härte im Affekt, weich und behutsam. Sanftmut bezeichnet dabei nicht nur eine Weise des Verhaltens, sondern mehr noch eine Beschaffenheit der Gesinnung. Die Sanftmut des Verhaltens verbindet sich sodann mit der Behutsamkeit im Umgang. Diese Behutsamkeit ist eine Art von Vorsicht, die keinen Schaden an den anderen Menschen herankommen lassen will. Ich fand das einfach richtig klasse. Das beschreibt es sehr treffend. Behutsamer Umgang, das Wohl des Nächsten zu suchen, darauf bedacht, was dem anderen gut tut, sich nicht dem Zorn ausliefern und im Affekt hart reagieren, sondern das trifft es sehr gut. Jesus selber sagt in Matthäus 5, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Es gibt eine Verheißung, die Sanftmütigen werden die Erde zum Besitz erhalten. Nicht ganz schlecht, oder? Ich finde es echt beeindruckend. Und ich glaube, es geht dann nicht nur darum, seine Emotionen irgendwie mit Anstrengung im Zaum zu halten, sondern es ist eine Gesinnung, eine tiefe Gesinnung, dass wir im Inneren von Jesus gelernt haben. Geduld. Auf jeden Fall braucht jeder, und bitte schnell. Geduld ist die Fähigkeit zu warten. Wenn du das ausprobieren willst, dann bleib an einer Ampel, die auf grün springt, mal 3-4 Sekunden stehen, und die Menschen hinter dir können Geduld üben. es geht meistens nicht so so lange, bis die ersten anfangen zu hupen. Wir haben bei uns im Gemeindebüro direkt an der Seestraße eine Kreuzung, eine große Kreuzung an der Lederstraße, und da gibt es eine Spur, die Rechtsabbiegespur, wo ein kleiner grüner Pfeil, da kommen 3-4 Autos drauf, wenn man es beachtet, aber die springt nicht von Rot auf Orange, sondern direkt, da geht nur der grüne Pfeil an und nachher wieder aus, und das übersieht man leicht. Und es ist also an der Tagesordnung, es reicht, ich übertreibe vielleicht, aber 20, 30 Mal wird gehupt am Tag, mindestens, weil der Vordere diesen grünen Pfeil übersieht. Es kommt aber mitunter vor, dass die Ampel auf grün springt und alle, die da stehen, im Auto mit dem Handy beschäftigt sind und nicht einer merkt, dass es grün war. Also, ist interessant. Aber die Leute sind ungeduldig, und wenn ich ehrlich bin, bin ich tendenziell auch geneigt zu hupen, wenn einer nicht fährt. Geduld ist nicht nur eine Tugend, sondern Geduld ist auch was wir von Gott lernen dürfen. Es heißt in Lukas 12,12, denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Und das drückt ein klein wenig aus, was Geduld ist. Es gibt offensichtlich das richtige Wort zur falschen Zeit. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr mit Menschen zu tun habt und ihr wisst genau, oh Mann, wenn der die Richtung weitergeht, dann könnte das eine ganz gewaltige Folge haben. Und du empfindest, dieser Mensch hat kein offenes Ohr dafür. Dann ist die Frage, sage ich jetzt das Richtige zur falschen Zeit und erreiche ihn nicht, oder habe ich die Geduld abzuwarten, bis die Zeit die richtige ist? Es gibt aber auch einen richtigen Zeitpunkt und das falsche Wort. Also mir ist es schon ab und zu passiert, dass ich eine Gelegenheit einfach verpasst habe, dass ich gespürt habe, da ist ein Mensch oder irgendeine Gelegenheit und es öffnet sich eine richtige Gelegenheit. Ich könnte, und ich war selber überfordert oder ich habe es verpennt oder ich habe es im Nachhinein erst geschnallt und habe das falsche Wort zur richtigen Zeit gesagt. Und ich glaube, dass uns immer wieder Gott mitnimmt und hinführt an die Stellen, wo wir die richtigen Worte zur richtigen Zeit finden. Wo einfach der Zeitpunkt da ist, wo wir geduldig darauf warten können. Alle drei Begriffe sind in irgendeiner Art und Weise miteinander verwandt. Alle drei Begriffe stellen unser menschliches Denken von Erfolg in Frage. Es passt nicht zusammen. Jemand zu dienen, geduldig zu sein, das Wohl des anderen im Blick zu haben, das sind Dinge, die uns rein menschlich nicht unbedingt besonders tief sind. Aber ich finde, der richtige Knüller, der kommt erst dann im nächsten Satz. Da heißt es, in aller Demut und Sanftmut und in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Jemanden zu ertragen ist eine unheimlich anstrengende Sache. Ihr kennt es wahrscheinlich nicht, aber es gibt in manchen Leben Verwandtschaftsverhältnisse, wo man sagt, oh, ich bin froh, wenn der Geburtstag vorbei ist, ich bin froh, wenn Weihnachten irgendwie überstanden ist. Das ist so meine Vorstellung von jemandem zu ertragen. Kennt ihr das? Kennt ihr nicht? Gut. Da seid ihr viel weiter wie ich. Das ist schön. Und wir müssen wissen, das war nicht ein Text, den Paulus an irgendjemand geschrieben hat, sondern das war eine Anweisung für die Christen. Unfassbar, oder? Also, meine Vorstellung als Kind war so einfach. Ich dachte, die Christen sind alles coole Typen, die haben den Herrn Jesus im Herzen, die wissen, wie es im Leben funktioniert, die mögen sich alle untereinander, da gibt es keinen, der einen anderen Christen nicht mag, das funktioniert gar nicht. Und wenn man sich mal daneben benimmt, dann besinnt man sich zurück, was Jesus einem alles selber vergeben hat, und kann dem anderen vergeben, und weiter singen wir die schönsten Lieder miteinander. Für mich war das so in meinem kindlichen Gedankengut abgespeichert. Und ich bin wirklich irgendwann mal, also wenn ich ehrlich bin, ich glaube es heute noch, aber wenn ich irgendwann mal eines Besseren belehrt worden und habe festgestellt, es könnte sein, da gibt es Leute, die mögen mich gar nicht mehr so wie früher. Ganz komisch. Es war mir unvorstellbar. Warum denn? Aus welchem Grund? Wenn was unklar ist, wir klären das und fertig ist. Uns geht weiter. Und hier ist die Rede davon, dass wir einander in Liebe ertragen sollen. Also offenbar kann es Konflikte, kann es Situationen geben, die sich nicht so einfach klären lassen. Habt ihr das auch schon erlebt? Selbst bei gutem Willen, selbst bei der Bereitschaft zu vergeben, selbst da, wo wir sagen, wir möchten miteinander, kann es passieren, es lässt sich nicht alles erschöpfend klären. Es gibt auch im christlichen Miteinander Situationen, wo wir einander ertragen sollen. Ich finde das eigentlich echt eine Zumutung. Und da geht es nicht darum, dass wir uns nicht verändern sollen, dass wir unser Herz von Jesus verändern lassen müssen, sondern da heißt es so ganz platt als Anweisung, ihr habt die besondere Ehre, die besondere Fähigkeit, einander ertragen zu können. Und wir können jetzt natürlich an so einem Tag wie heute sagen, da müssen wir alle besser werden, das stimmt. Mir ist aber auch ganz, ganz wichtig, heute Morgen zu sagen, ich weiß, dass das viele von euch machen. Und ich will euch dafür danken. Ich glaube, dass diese Fähigkeit, einen anderen nicht nur mit zusammengebissenen Zähnen, sondern in Liebe zu ertragen, eine göttliche Fähigkeit ist, wo Gott in unser Herz legt und uns verändern kann an dieser Stelle. Da steht zum Glück nicht, wie lange. Also bis der Geburtstag vorbei ist oder bis der nächste Gottesdienst vorbei ist. Es steht nicht da. Aber ich glaube, dass es eine Sache ist, die wahrscheinlich fortwährend immer mal wieder uns herausfordern kann. Und ich möchte an der Stelle nicht schnell vorübergehen, in Liebe zu ertragen, das erschüttert nicht die ganz grundsätzliche Verbundenheit zueinander. Wir können mit anderen zusammenarbeiten, auch wenn wir nicht immer mit 100% Übereinstimmung unserer Meinung sind. Das ist tatsächlich möglich. Das entspricht nicht meiner christlich geprägten Kultur. Ich bin sehr harmoniebedürftiger Mensch, bin so aufgewachsen und ich kann es nicht haben, wenn ich das Gefühl habe, jemand anders mag mich nicht. Also wenn ihr was gegen mich habt, dann sagt es mir nicht. Dann geht es mir gut. Ich glaube, wenn unser Fundament feststeht, wenn unsere Wurzel tief ist, dann fällt es uns leichter, jemanden in Liebe zu ertragen. Dann haben wir an der Stelle ein Fundament, das nicht davon abhängig ist. Und es wäre natürlich zu kurz zu sagen, wenn wir jemanden, der andere besser ertragen kann, dann ist er tief verwurzelt. Und doch, glaube ich, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, wie tief mein Fundament und meine Wurzel ist und wie ich in Engpässen reagiere, wie ich in Herausforderungen lebe. Herausforderungen sind deshalb da, dass wir sie überwinden können. Herausforderungen sollen uns nicht zum Scheitern bringen, sondern sie sind da, damit wir lernen, mit Gottes Gnade zu überwinden und ihnen standzuhalten. Und das ist nicht leichtfertig dahergesprochen, sondern ich weiß, dass es genauso ist, dass die Herausforderungen manchmal so groß sind, dass wir sagen, das schaffe ich nicht. Und dann spüren wir auf der anderen Seite, dass eine tiefe Wurzel, ein tiefes Fundament da ist, das uns hält. Und ich möchte jetzt so gegen Ende hin noch ganz, ganz praktisch werden. Wie können wir unsere Wurzeln, wie können wir unser Fundament stabilisieren? Was können wir dafür tun? Und es ist in der Urlaubszeit natürlich leichter, sich mal mit dem Buch irgendwo hin zu verkrümeln, sich mal eine Zeit zu nehmen, einfach um auch mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht mal einen Tag oder einen halben Tag nur mit Bibel bewaffnet, sich auf Gott auszurichten. Ich spüre bei mir, dass es mir hilft, wenn ich mal ohne Zweck die Bibel lese und ohne Zweck anfange, mit Gott zu beten. Vielleicht kennt ihr das weniger, aber ganz häufig suche ich einen Impuls, suche ich einen vorbereitenden Gedanken im Hinblick auf den Gottesdienst, was auch immer. Dinge, die mich bewegen, Dinge, die momentan in der Familie anstehen, wo ich vor Gott bewege. Und sich ganz exklusiv Zeit für Gott zu nehmen, nur du und er, das lässt die Wurzel wachsen. Da strecken wir uns ein Stück weit tiefer aus. Vielleicht mal an einem Tag ein ganzes Evangelium lesen oder immer wieder einen Psalm meditieren und auswendig lernen. Wir haben das mal gemacht im Urlaub, einen Psalm auswendig gelernt und es war echt mühsam. Also jeden Tag ein Vers mehr und ich hatte echt Mühe, irgendwann wisst ihr es mal. Aber es hat so viel Spaß gemacht, das kann man mit der ganzen Familie, die Kinder werden euch überholen an der Stelle. Manchmal leben wir in den Tag hinein, haben morgens vielleicht einen kurzen Bibelvers, der uns dann den ganzen Tag irgendwie ernähren sollte. Und ich glaube, es ist eine Möglichkeit, das Fundament zu festigen, tief zu graben und das Wort Gottes mal wirklich ausgiebig aufzunehmen. Oder aber auch ein anderes Buch zu lesen, ein Buch, das uns aufrichtet, das unseren Geist neu ausrichtet auf ihn, das unseren Geist erfrischt und uns inspiriert. Dazu kann auch Musik helfen oder eine Wanderung oder ein Spaziergang, ein einsamer, was auch immer. Das hängt von uns persönlich ab. Aber ich möchte dich ermutigen, diese Stelle zu suchen, wo du spürst, dass deine Wurzeln tiefer gehen, dass das Fundament gestärkt wird, dass du eins zu eins deinen Geist erneuern lassen kannst bei Gott. Das sind Zeiten, die so wertvoll sind und ich kann dir versprechen, sie werden gebraucht, weil die Zeiten der Stürme werden wiederkommen. Das ist gar nicht schwer vorauszusehen, das kommt. Du bist durch Christus erkauft, berufen und erwählt. Als allererstes um Gemeinschaft deiner Erwählung würdig mit ihm zu leben. Ist interessant. Als Jesus seine Jünger berief, hat er sie nicht als erstes berufen zu sagen, ich habe einen Job für euch, sondern er hat zuerst gesagt, ich habe euch berufen, bei mir zu sein. Hier heißt es, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das Erste ist nicht, dass er sagt, ich brauche dich für irgendeine Aufgabe. Das Erste, was er sagt, ich möchte, dass du bei mir bist. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich liebe es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Was für ein unverdientes, großartiges Geschenk. Das Allererste, was er sagt, ich will unbedingt mit dir Zeit verbringen. Und dann heißt es, dass wie ein Baum in der Erde, so soll dir in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Was gibt es sonst alles noch an Grundlagen und Fundamente, an Dinge, an denen wir festhalten? Bewusst oder unbewusst gibt es da eine ganze Menge. Also in meinem Leben gibt es eine ganze Menge Sachen, die mir wichtig sind, die mich in Anspruch nehmen, die mich in Beschlag nehmen, meine Gedanken gefangen nehmen wollen. Und ich muss immer wieder auch selber darauf zurückblicken und sagen, Herr, du bist mein Fundament. Du bist der Anker. Du bist das, die Wurzel, die mein Leben trägt. Und wir möchten mit Geduld und Ausdauer festhalten und dranbleiben. Wir wollen nicht nachlassen. Wir halten fest. Da heißt es dann, haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Und ich möchte euch Mut machen, festzuhalten, dran zu bleiben. Vielleicht neu zu sagen, ich möchte meinen inneren geistlichen Akku wieder neu aufladen. Da, wo ich müde geworden bin, da möchte ich dranbleiben. Auch wenn deine Situation vielleicht sich nicht gleich verändert. Meine Erfahrung ist, dass wenn eine Drucksituation besteht, dann habe ich die einzige Möglichkeit, dass ich zu Gott gehe und sage, veränder mein Herz, damit ich in Liebe ertragen kann. Ganz oft passiert das viel früher noch, bevor sich die Situation verändert. Ist euch das auch schon so gegangen? Es ist eine Situation, die mich wirklich herausfordert und die Situation verändert sich nicht, aber mein Herz kriegt vielleicht eine neue Sichtweise, mein Herz kriegt eine Wendung, mein Herz wird von Gott verändert. Was für eine besondere Gnade, die Gott uns zuteil werden lässt an dieser Stelle. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, es hat sich was verändert, es tut sich tatsächlich was auf. Vielleicht ist die Lösung noch nicht in Sichtweite, aber mein Herz fängt an, sich zu verändern. Es geht weiter, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Das Beste ist, dass wir ihm danken. Und zwar für alle unsere Umstände. Habt ihr schon mal gedankt dafür, dass vielleicht die Notsituation im Moment auf deinem Leben ist? Mir fällt es schwer. Wenn ich spüre, da ist eine Not und da ist vielleicht Krankheit, jemand anders oder selber betroffen, zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich in diese Situation nicht hineingeführt hast, sondern dass du in dieser Situation mit mir bist. Und ich danke dir, dass ich dir so viel wert bin, dass ich das lernen darf. Danken hängt nicht immer nur von den Umständen ab. Wir haben Grund, Gott zu danken, weil Gott gut ist. Amen. Es ist manchmal eine Herausforderung. Und manchmal macht unsere Logik an der Stelle ganz andere Wellen in uns. Und zu sagen, ich möchte Gott danken, weil er es verdient hat. Und die letzten Monate, da gibt es einen Psalm, den ich immer wieder lese, vor allem dann, wenn es schwierig wird. Und das ist der Psalm 16, und da möchte ich euch zum Schluss noch zwei Verse davon vorlesen. Da heißt es im Psalm 16, du Herr bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Was für ein gewaltiger Zuspruch. Wie heißt es, in deiner Hand ist meine Zukunft. Es ist nicht das, was Menschen um mich herum planen. Es sind nicht Umstände von anderen Menschen. Es ist nicht Krankheit oder Not oder die Aussicht auf einen schlechten Job. Meine Zukunft liegt in seiner Hand. Und es ist so etwas Tröstliches, zu wissen, seine Hand behält Gutes vor. Da heißt es weiter, dass er ein Erbe hat, das er uns geben möchte. Er möchte uns reich beschenken. Er möchte dich reich beschenken. Und dann heißt es am Schluss, was du mir zuteilst, gefällt mir. Über diesen einen kurzen Satz, da muss ich so viel grübeln und nachdenken. Und es ist eine Anfrage an mein Vertrauen, dass ich sage, Herr, was du mir zuteilst, was du mir gibst, ist nicht nur gut für mich, sondern ich möchte es annehmen und sagen, es gefällt mir, es ist richtig. Eine Frage meines Vertrauens zu Gott hin, zu sagen, ich vertraue dir so sehr, dass ich sage, selbst wenn Dinge auf mich zukommen, die mir nicht schmecken, was du mir zuteilst, Herr, das gefällt mir. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückblenden. Tiefe Wurzeln zu graben, ein starkes Fundament zu haben, ist sehr häufig mit verbunden, dass wir uns Zeit dafür nehmen, dass wir uns Mühe machen. Es wächst nicht von alleine ganz automatisch, sondern wir haben einen Teil, den wir dazu beitragen müssen. Und mit Geduld, Sanftmut, Ausdauer, mit all diesen Begriffen, die wir hatten, die fordern uns heraus. Und manchmal brauchen wir auch dieses in Liebe einander ertragen. Ich möchte euch ermutigen, an der Stelle, wo ihr Mühe habt, wo ihr sagt, ich will eigentlich nicht mehr, das macht mir zu viel Stress, dann will ich dich ermutigen, mit einem Geist der Sanftmut, mit einem Geist der Demut, mit Geduld, ganz neu. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist und uns das schenken möchte. Das ist keine menschliche Eigenschaft, die wir uns nehmen, die wir irgendwoher greifen können und sagen, jetzt werde ich ein ganz geduldiger Mensch. Aber ich glaube, dass Gott mit jedem von uns einen Weg geht. Und mir ist es so wichtig heute Morgen, dass ich euch ermutige an dieser Stelle, dran zu bleiben, ausdauernd zu sein, die Hoffnung nicht aufzugeben. In diesem Vertrauen, was der Herr hat, ist gut für mich. Was er mir zugedacht hat, ist immer in guter Absicht für mich. Und so möchte ich euch einladen, vielleicht so ein paar Minuten, jeder für sich ganz ruhig zu sein, vor Gott zu sein, ihm vielleicht eine Antwort geben. Und dann würde ich euch einladen, danach mit mir diesen Psalm 16, die beiden Verse dann nochmal miteinander zu lesen. Jesus, ich danke dir, dass wir vertrauensvoll unsere Hände in die Deine legen dürfen. Ich danke dir, dass du gute Gedanken hast, dass du uns zur Gemeinschaft, zur innigen Gemeinschaft mit dir berufen hast als erstes. Und ich danke dir, dass du unser Fundament bist, Jesus, dass du unser Herr, unser Heiland bist und dass wir in dir verwurzelt sind, dass du das Fundament bist. Ich danke dir für die Ermutigung heute Morgen, dass du zu uns sprichst, dass du uns an die Hand nimmst, und wir möchten auch ganz bewusst unser Vertrauen dir immer wieder ausdrücken, sagen, Herr, dir vertrauen wir. Wir hoffen nicht auf eine gute Rente oder auf ein gutes Auskommen. Wir wissen, was du uns zuteilst, ist gut. Wir hoffen und wissen, du bist unser König und unser Heiland. Du bist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Du bist der Fels, du bist das Fundament, auf dem wir stehen. Halleluja. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Wenn du möchtest, dann darf ich dich einladen, aufzustehen und gemeinsam mit mir diesen Psalm, diese beiden Verse laut zu bekennen. Nur wer mag, wer das sagt, nee, das geht mir zu weit, zu schnell, dann halte ich zurück. Aber wenn du magst, dann möchte ich dich einladen. Du, Herr, Amen.